Holz, der Rhöner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken.
Geholz!
Fußball aus der Region mit dem Gelder- und Sorgteam Bad Kissingen, dein Audi-Partner in deiner Nähe. Ob unterwegs in der Rhön, durchs Saaletal oder zum nächsten Spiel, mit einem Audi kommst du entspannt und sicher an. Komm vorbei und erlebe die Audi-Modelle hautnah. Das Gelder- und Sorgteam Bad Kissingen freut sich auf deinen Besuch.
Herzlich willkommen zur Folge 85 von Du Holz, der Rhöner Fußball-Podcast. Ja, als wir unsere letzte Folge aufgenommen haben, da standen gerade mal so die ersten Punktspiele auf dem Plan im neuen Jahr. Und jetzt, ein paar Wochen später, stehen die ersten Meister schon so gut wie fest.
Findest du das denn auch irgendwie verrückt?
Irgendwie schon. Ich meine, es war vor der Winterpause ja schon irgendwo absehbar, dass es hingeht. Aber jetzt ist es halt auch numerisch.
Ja, numerisch, aber vor allem, dass dann die Saison jetzt eigentlich schon wieder in der Endphase ist.
Das ist irre, weil dann überdenkst, im Monat ist es Mai und dann ist vorbei.
Genau, ne? Und jetzt glaube ich, Mitte Mai ist ja dann schon Schluss. Genau. WM kommt ja auf uns zu. Also von daher, das geht ruckzuck und du hast es ja schon erwähnt. Fang du einfach mal an, wen wir so auf dem Meisterschirm haben, aber das ist jetzt keine Kunst, die zu benennen.
Klar, wenn man in die Kreisliga schaut, da ist der FC Unterertal so gut wie durch.
Ne? Ja.
Klar, die Vereine tun sich immer schwer damit, immer noch sowas zu sagen, weil es rechnerisch natürlich immer noch möglich ist, da den ersten Platz zu verlieren. Aber ich meine, die haben jetzt Stand jetzt der Aufnahme 12 Punkte Vorsprung auf Riedenberg.
Ja, also man muss ja dazu sagen, für Understatement sind wir jetzt nicht zu haben.
Genau.
Das können dann die betroffenen Vereine können, müssen das machen, aber wir können da wegen Forscher sein.
Auf jeden Fall.
Ja, Herr Riedenberg, gutes Stichwort.
Ja, es war sehr farbig, das Spiel. Ich habe das im Live-Ticker verfolgt. Ich glaube, ich war zum gleichen Zeitpunkt in Wolbach und habe das dann gesehen und da ging es ja ziemlich munter zu mit insgesamt, ich meine, 4 Platzverweisen waren es irgendwie.
Und die 4 Platzverweise allein für Riedenberg, dann noch Zeitstrafe, Platzverweis auch für Unterertal.
Ja.
Und das Kuriose war ja dann wirklich, dass dann der Schiedsrichter wohl, hat es wegen zu schlecht gemeint in dem Fall. Und alle Spieler von Riedenberg, also 3 rote Karten, die rote Karten bekommen haben, haben alle nur ein Spiel Sperre bekommen. Mhm. War wohl auch einer vom Sportgericht vor Ort, der das gesehen hatte und wohl auch gesagt hat, na also, muss man nicht unbedingt rot geben.
Ja, also ich glaube, das haben ja sogar und auch die Unterertaler
gesagt. Genau. Also von daher war das so durch Fairplay, durch die Hintertür, dass es dann die kürzestmögliche Sperre gegeben hat.
Ja, und ich meine, es ist halt auch wirklich dramatisch. Ne? Ich war bei dem Spiel von Riedenberg in Wolbach dabei, da haben sie auch nochmal verloren.
Ja.
Wo sie sich dann quasi fast inoffiziell schon aus dem Meistertitelkampf verabschiedet hatten. Und dann hat der arme Tormann von Riedenberg eine rote Karte bekommen und ich glaube, ich habe noch nie ein Fußballspiel erlebt, wo sogar die gegnerische Mannschaft Mitleid hatte mit jemandem für die rote Karte. Das war so ärgerlich oder halt auch so dramatisch für den jungen Kerl. Das ist ja noch ein sehr junger Tormann.
Wobei, die, glaube ich, muss man geben, ne? Handspiel außerhalb des Strafraums. Geben,
ja, aber er ist halt nicht mit der Hand hin, sondern er ist ausgerutscht. Der Linus Weißenseel ist auf ihn zu.
Ja.
Er ist ausgerutscht, wollte aufstehen und er schießt in dem Moment an den Arm. Also der stützt sich ab. Klar ist er Hand außerhalb, aber es, also da hat jeder gesagt, oh Gott, der Arme. Also echt,
hat
wirklich.
Übrigens auch nur ein Spiel Sperre.
Ja, also mehr kann das nicht geben, ne? Also.
Ja, dann haben wir noch, weil wir schon bei dem Thema sind, bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, Unterertal, designierter Meister eben. Und schöne Tore können sie auch erzielen. Der Lukas Tattler hat neulich getroffen.
Okay.
In Wolbach.
Schon wieder Wolbach?
Schon wieder, genau. Irgendwie 40 Meter von einer ziemlich kuriosen Position hat das Ding reingemacht, Marketor des Monats. Erwähnen wir natürlich auch gerne.
Ja.
Schöne Tore
hat es ja dann auch noch gegeben, ausgerechnet vom Julius Ziegler, also Sohn von einem unserer letzten Gäste, vom Thorsten Ziegler.
Ja, korrekt, genau.
Stralsbach haben die gespielt, DJK Waldberg Stangenrot gegen Örberg.
Ja,
Stralsbach oder OSGP aktuell noch. Und er hat, viele haben das gesehen, Social Media mäßig, das Video wird veröffentlicht. In Waldberg gibt es ja immer so einen fleißigen Mitfilmer. Da werden fast alle Spiele irgendwie mal mitgefilmt. Und er hat das echt schön mit der Hacke gemacht, ne? Kam Flanke von außen, ist sauber reingesprungen.
In den Ball hineingelaufen und dann mit der Hacke ins entgegengesetzte Eck, verlängert quasi. Ich habe mir es dann auch mal angeguckt, sehr gut. Wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es so eine Traumtore Kanal auf Instagram gibt vom BFV, wo das dann schon eben über 80.000 Mal angesehen wurde. Hat also nichts mit dem Bayern-Treffer zu tun, sondern da kann anscheinend jeder seine Sachen einreichen und wird das dann da hochgeladen. Das ist ein reiner Instagram-Kanal. So habe ich es zumindest verstanden.
Oder habe ich jetzt dazu? Also habe ich noch nicht gesehen, muss ich mal nachgucken. Ja, genau. Ja, und wenn wir schon mit designierten Meistern sprechen, kommen wir natürlich auch am FC Westheim nicht vorbei.
Die
auch dank der schwächelnden Verfolger so gut wie durch sind. Also auch der Maxi Schaub als Trainer kann sich den Titel jetzt vorstellen.
Der
und ist
Maxi
ja wirklich
kann jetzt offensiv werden, ist dann immer noch unbesiegt und du sagst es
hinten
dran. So ein Schneckenrennen um den Relegationsplatz und also das,
ja,
die können sich jetzt schon überlegen, wann sie ihr Feier machen.
Die Sulzaler waren da, glaube ich, am letzten Wochen auch ein bisschen Verletzten geplagt. Also der Thorsten Büttner war in der ersten Mannschaft mit dabei.
Ja, Langzeitverletzter auch bei Sulzthal, richtig wichtige Leute, wo fehlen.
Thormann ist, glaube ich, langfristig
unter anderem
verletzt.
Genau.
Ja, also
von daher wahrscheinlich müssten sie gar nichts mehr gewinnen und würden trotzdem Meister werden, weil die hinten dran sich die Punkte gegenseitig wegnehmen.
Ja, sei denn, Oellenbach kommt noch, ne?
Nein. Ja, also die Probleme, die wir ansprechen, oben haben, würden andere gerne haben.
Ja, das stimmt. In der Landesliga sieht es teilweise nicht ganz so gut aus.
Dramatisch für den FC Fuchschat, muss man schon sagen. Jetzt mit neuen Interimstrainern, aber auch große Verletzungsprobleme, auch Leistungsträger, die da länger ausfallen. Jetzt haben sie dann daheim dreimal 0-1 verloren, auch das Derby 0-1 gegen die Kissinger verloren. Nicht unverdient, muss man sagen. Für die Kissinger extrem wichtig, die ja auch noch Punkte brauchen. Jetzt an Ostern richtig punkten können in zwei Spielen.
Ja.
Aber Fuchstadt, also ich sag, also nicht nur ich, ist auch keine Überraschung, dass man konstatieren muss, wenn die Relegation erreichen, die Abstiegsrelegation, ist es ein Erfolg wahrscheinlich. Aktuell ist es ein direkter Abstiegsplatz.
Ja, hast du das Tor gesehen? Du warst dort? Du hast dieses 1-0 von Kissingen gesehen?
Ja.
Also, ich habe bloß das Video gesehen. Da hat es ja sauber geklappert, ne? Hast du das gesehen? Der die Flanke gegeben hat, ist er in die Bande reingeknallt.
Genau, das war eigentlich zu viel zu. Also war im Prinzip war es eine schlechte Flanke vom Domi Halbig.
War das der Domi Halbig, der da
reingeflankt? Aber der Luka Maric hat den Ball, der eigentlich ins Aus wäre, hat er wirklich mit dem Kopfball nochmal scharf gemacht und war da wirklich in der dritten Etage und dann beim Kopfball reinbefördern, ist er in die Bande gerauscht.
Okay.
Das hat man auch auf der Tribüne noch gehört. Aber wirklich mit letztem Einsatz und dann da hat dann der Max Albert das Tor des Tages gemacht. Ja, und hat dann die Fuschter extrem geschmerzt, die dann kurz vor Schluss noch zwei Riesenbretter hatten. Aber wieder mal knapp vorbei ist halt auch daneben.
Ja,
zahle irgendwann.
Ja, und der Heimfluch geht weiter, ne, wie ich es neulich ja gesagt habe.
Der Heimfluch geht nicht weiter, genau. Ja, gut gesagt, Kissinger schaut es nicht besser aus, wobei die haben einen Tormannfluch aktuell.
Ja,
da hat dann der Keeper neulich, also der Ersatzkeeper, da irgendwie erst auf Reisen war, in Indien irgendwo, dann kam er heim, hat im Feld gespielt, mangels Personal im Pokal gegen Großbadorf und dann Kreuzbandriss als Feldspieler. Der andere eigentliche Ersatzkeeper, der Luis Zwickel, nimmt sich wohl eine schöpferische Auszeit, sodass da jetzt auf einmal zwei Torleute nicht mehr zur Verfügung stehen und und man dann beten muss, dass der Jan Hoffmann die Saison durchhält, ne, weil dann dahinter wird es dann tatsächlich dünn.
Ja, aber ich meine, das ist natürlich negativ kurios, aber es gibt ja noch ein paar andere schöne, kuriose Sachen. Momentan traut man ja teilweise seinen Augen nicht, wenn man so sonntags abends ein bisschen die Ergebnisse anguckt.
Was man kann sich schon fast immer freuen, was dann so einen erwartet. Und ich weiß, auf was du anspielst.
Ja, weil ich neulich gedacht habe, in Winkels wird Eishockey gespielt. Das ist ja ein Eishockey-Ergebnis.
Was da selbst passiert für ein Eishockey-Spiel wäre ein hohes kurios. Ergebnis gewesen.
Genau. Ja. SG Hammelburg hat in Winkels, ne? Schon 7-4 eigentlich geführt und zum Schluss ging es noch 7-7 aus.
Ja.
Und die Berichterstatter haben gesagt, es hätte auch 10-10 ausgehen.
Genau, ich habe dann mit dem Hammelburger Berichterstatter gesprochen, der dann das eben der Christopher Krause, der hat jetzt gesagt, hätte auch 10-10 ausgehen können. Hat man dann eben entsprechend die Chancen auch aufgezählt. Das muss Tag der offenen Türen und Tore gewesen sein. Spektakel, 7-7, Wahnsinn. Und so richtig geholfen hat es keinem. Was für die Hammelburger war es zu wenig. um oben nochmal ranzukommen. Für die Winkelser war es zu wenig, um unten wegzukommen.
Ja. Genau, ja gut. Aber 7-7, da hatten die Zuschauer was für ihre 3,50 Euro Eintritt.
Ja, genau, genau.
Ja, aber was mir auch noch aufgefallen ist neulich, ich habe ein bisschen Ticker verfolgt abends und dann habe ich gesehen, FC Obereschenbach, die Bach 2 gegen Anshausen.
Das sind Spiele, die ich jetzt normal nicht so auf dem Schirm habe.
Ich auch nicht. Also ging 6-1 für Obereschenbach aus. Okay. Ich wollte mal gucken, wer so die Tore geschossen hat. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Gucke ich normal auch nicht regelmäßig rein. Aber wenn man da in diesen Live-Ticker rein ist, habe ich mir gedacht, nanu, was sind das für Spieler? Also da hat das Tor geschossen, das 1-0 der Schlummerotter, das 2-0 die Baubude, das 3-0 der Forellenhof, das 4-0 Sitzmann, 5-0 Langer B und das 6-1 Fußballer. Und das 5-1 zwischendurch war ein Spieler mit dem Namen Abseits. Also ich wusste gar nicht, dass man die Namen verändern kann im Live-Ticker.
Genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja.
Also im offiziellen Schiri-Spielbericht stehen natürlich die richtigen Namen drin. Kann man sich jetzt mal gucken, wer welchen Spitznamen hat. Aber anscheinend in dem von den Fans geführten oder den Zuschauern geführten Ticker kann man offensichtlich die Namen eintragen.
Eine Art offener Ticker. Und aber es stimmt schon, bei so manchem Tickerer, da gehen einem die Gäule offensichtlich durch. Oder ist dann das Pausengetränk ein wenig zu hochprozentig? Keine Ahnung, aber.
Oh, ich fand's lustig. Ich muss mal
lustig nachdenken. Ist es allemal.
Wer der Schlummerotter ist.
Wer sich natürlich seriös informieren will, hat halt in dem Moment, naja.
Ja, dann wird's schwierig, genau.
Die A-Karte gezogen, genau. Ja, da haben wir noch eine Trainerentlassung.
Ja.
Hast du das mitbekommen?
Ja, ich hab's halt in der Zeitung gelesen und ich war sichtlich überrascht, weil ich es vom Sportlichen her gar nicht so verstanden habe.
Ich auch nicht.
Ne? Werner
Feder in Steinach. Ich habe mich dann mal umgehört, genau. Also ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Keine Ahnung, es hieß so im gegenseitigen Einvernehmen. Ich hatte den Eindruck, war es nicht ganz so. Mhm. Aber es ist so. Und für die Steinacher läuft es ja unterm Strich ganz gut. Die haben im Abstiegskampf in der Kreisliga normalerweise gar nichts mehr zu tun, sind da so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle, können sogar eher noch nach oben gucken, wenn die oben dann schwächeln oder weiter viele Platzverweise kassieren. aber der Werner Väter ist nichts mehr Trainer in Steinach, genau. Und der Joshua Jung, der bisherige Co-Trainer, macht's bis Saisonende und dann wird man weitersehen.
Mhm. Naja, also, nun gut.
Nun gut, genau.
Genau, nun gut. Lassen wir es einfach mal so stehen. Noch ganz kurz natürlich zu unseren Schnüdel, ein Abstecher. Da war neulich
immer wieder schön, ja.
Ein Traditionsverein zu Gast.
Warst du drin?
Nein, hatte ich keine Zeit.
Ist nichts verpasst.
Ich wollte es gerade sagen, wie ich hinterher die Aufstellung gesehen habe. Ich habe mir gedacht, nanu, wir hatten da gespielt, die U21 oder U19. Also FC Schalke.
Beide.
FC Schalke war zu Gast, 90 Jahre Sackstadion Schweinfurt. Die Schnüdel haben gewonnen, 2-0.
Verdient.
Im Vergleich zu 1936, da ging es 2-2 aus.
Sehr gut. Ja. Da habe ich ja mir als Vorbericht den Spaß, blödes Wort, habe ich ernsthaft geguckt, ob wir im Archiv noch was zu diesem Spiel haben von 1936. Dann habe ich wirklich geblättert in den alten Folianten und habe tatsächlich den Spielbericht von 1936 diesem Spiel gefunden.
Okay.
Und war natürlich hochinteressant, natürlich auch die ganze Fußballersprache war schon sehr kriegerisch. der Kuzorra eine Bombe losgelassen, das war schon echt, politisch sehr inkorrekt heutzutage. Aber Vergleich, 90 Jahre später haben die Schalker mit fast nur No-Names gespielt und damals hatten sie halt ihre ganze Startruppe dabei. Na, Kuzorra, Cepan und so weiter.
Ja, gut,
und da war auch dann die Bude natürlich voll. Und da waren die Leute noch nicht so übersättigt mit Fußball. Von daher war das, fand ich das, die Gegensätze von damals und heute sehr, sehr interessant.
Ja, ich meine, gut, damals waren die Schnüdel halt auch noch eine ganz andere Nummer im deutschen Fußball, ne? Würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, 36 wobei damals so Bayern nicht in der höchsten Liga, da waren sie in der Gauliga, stand in diesem Bericht, das wusste ich auch nicht. Aber natürlich auch vergleichsweise deutlich besser, sogar deutlich besser als dann die jetzige dritte Liga.
Ja, ja.
Wo sie ja gar nicht mal so unerfolgreich sind.
Das stimmt, Jermaine Jones hat auch wieder mal in der Liga gepunktet. Ne?
Also ja, sie haben zumindest jetzt Chancen, dass sie dann doch nicht der schlechteste Drittligist aller Zeiten werden.
Hast du mal nachgeguckt, wer das war?
Ich habe mal irgendwas gelesen, Werder Bremen 2, glaube ich mal. Und jetzt bräuchten sie noch 2 Siege, dann wären sie nicht der schlechteste Drittligist aller Zeiten.
Okay.
Es sind ja noch ein paar Spiele Zeit.
Genau.
Ich finde jetzt den Fußball jetzt auch nicht irgendwie besser oder anders als unterm Wiki. Mhm. Aber er hat jetzt aber schon ein paar Punkte mehr geholt. Und das ist halt.
Ja.
In dem Moment freut es einen natürlich vor allem für die Fans und für den Verein.
Ganz klar. Muss man da mal gucken. Ne? Es gibt ja jetzt auch die Planungen oder Überlegungen für die Regionalliga mit der Ligareform. Bin mal gespannt, wie das dann wird. Hab heute was gelesen, dass, wenn es dann halt mal kommt, ich glaube, das ist dann 28/29.
Genau, wohl frühestens 2029 habe ich gelesen. Okay. Also das dauert tatsächlich noch. Es
kann sein, mit diesem regionalen Aspekt, kann sein, dass du dann halt mehr nordöstlich spielst als momentan. Ne?
Also ich persönlich sage, Regionalliga Bayern braucht kein Mensch, die ist einfach in sich unattraktiv.
Ja.
Wobei ich dann auch gelesen habe, das vielleicht noch als Anmerkung, es gibt ja dann 2 Modelle, aber natürlich könnte man theoretisch die dritte Liga aufstocken auf 22 Vereine und dann sagen, es gibt die Regionalligen bleiben, wie sie sind. Und es gibt 5 Absteiger und 5 Aufsteiger.
Ja.
Das wäre schneller möglich als diese Regionalliga-Reform.
Plus, was, wo ich auch ein Befürworter wäre, 2 Mannschaften von Profivereinen raus in eine separate Liga.
Ja,
aber ich glaube, das ist auch
immer. Sag ich schon lange, aber ne? Das ist wirklich. Das ist Sportpolitik vom Feinsten, was da hinter den Kulissen sich abtut. Und der Fan und auch die Vereine sind, glaube ich, unterm Strich genervt. Und wir hatten mal die Regionalliga Süd, wo die Schweinfurter mal waren und wo dann eben gegen Mannschaften gespielt haben, wie, keine Ahnung, jetzt Kickers-Wolfenbach,
genau,
Rot-Weiß-Erfurt. Das waren halt einfach geile Vereine.
Richtig.
Und das wünscht man sich als Fan einfach wieder.
Ja, mal gucken, was so hinter den Kulissen bei unserem heutigen Studiogast los ist. Denn wir haben uns überlegt, wir laden heute mal den neuen Kreisschiedsrichterobmann ein, den Konstantin Schaab, um einfach mal zu schauen, wie er in seiner neuen Position angekommen ist.
Der Rhöner Fußball-Podcast wird unterstützt von der Köpi in Bad Kissingen, ihre Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten Bundesliga sowie der Champions League. Zur Wohlfühlatmosphäre trägt zudem eine reichhaltige Musikauswahl bei. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
Herzlich willkommen, Konstantin Schaab. Lieber Conny, schön, dass du da bist. Wir haben gerade eben gelernt, Conny, dürfen wir dich abkürzen? Wir machen es der Einfachheit halber einfach so.
Sehr gerne.
Auch für dich, wir haben das ja seit kurzem ein bisschen verändert, starten wir mit 4 Hot Takes und sind da gespannt, wie deine Meinung zu unseren provokanten Thesen ist. Ich würde auch gleich mal direkt loslegen. Seit der Einführung des Video Assistance Referee, des VAR, im Profibereich ist es für Schiris bei den Amateuren schwieriger geworden.
Nein.
Kurze Begründung, Conny?
Nein, weil ich denke, dass das Verständnis für das Treffen einer Entscheidung bei den Zuschauern und auch bei den Spielern höher geworden ist und deswegen auch mehr Rücksicht auf die Entscheidung der Schiedsrichter im Amateurbereich genommen wird.
Gut, wenn so ist.
Mhm.
Also beim nächsten wirst du hoffentlich ein wenig mehr überlegen müssen. Eines Tages gibt es wieder eine Herrenmannschaft beim FSV Schönderling.
Das fände ich sensationell, auch wenn ich es mir nur schwer vorstellen kann. Ich würde es mir wünschen und ich würde natürlich auch nochmal darüber nachdenken, vielleicht selbst mit meinen 2 Brüdern, mit dem Vinci und mit dem Jakob, der eine älter, der eine jünger, die Fußballschuhe zu schnüren. Und vielleicht steht ja der Papa Stefan draußen an der Seitenlinie und coacht uns.
Du bist 28 Jahre jung, also von daher hättest du doch ein paar gute Jahre in einer ersten Mannschaft.
Ja, mir wurde auch attestiert, dass ich nicht ein allzu schlechter Fußballer war, also vielleicht wird's für den Aufstieg in die A-Klasse reichen.
Weißt du noch, wann es das letzte eigenständige Spiel gegeben hat? Oder ersten?
7, 8 Jahre, würde ich vermuten. Kann ich aber auch nur schätzen.
Sehr gut. Es war nämlich auf eurer Homepage gestanden. Ich habe natürlich ein wenig recherchiert. Es war 2018 ein Spiel gegen den SV Ramstal 2. Aha. Und ihr habt 3-0 gewonnen.
Ja, also. Dann.
In den nächsten 5 Jahren gibt es einen Bundesliga-Schiedsrichter aus der Region Rhön bzw. Bad Kissingen.
Da bin ich mir absolut sicher und ich weiß auch genau, wer das sein wird, nämlich unser Lehrwart Anton Mutig, auch sehr guter Freund von mir und Mitstreiter in der Vorstandschaft. Und ich bin überzeugt, dass der Anton mit seiner Zielstrebigkeit und mit seiner Akribie diesen Weg auch gehen wird.
Alex, spätestens dann wird man ihn einladen, ne? Spätestens.
Allerspätestens, ja. Allerspätestens. Da kann ich behaupten, wenn das wirklich so ist, kann ich behaupten, ich habe mit dem Anton zusammen schon mit einem Bundesliga-Schiedsrichter schon einen Lehrabend veranstaltet im Waldfensterer
Sporthalle. Stimmt, mit einer überragenden Teilnahme.
Ja, genau.
unser letzter Hot Take für dich, Conny. Das Klangspiel hat noch lange nicht ausgespielt.
Auch da würde ich mich freuen, wenn es zu einer Renaissance kommen würde. Da habe ich auch schon ein Gespräch mit unserem ersten Vorstand geführt, der auch vielleicht gar nicht so abgeneigt ist, das wieder aufleben zu lassen. Aber das ist natürlich mit einer Menge Arbeit verbunden und die muss im Ehrenamt auch erstmal so getätigt werden. Also bleiben wir mal gespannt, ob es das vielleicht wieder geben wird.
Klangspiel, vielleicht für die, die es nicht kennen, hat es bei euch bis vor einigen Jahren gegeben, ist Techno oder elektronische Musik, gab es bei euch im Sportheim und hat wohl richtig die Leute auch angezogen, also ein richtiger Hotspot.
Ja, definitiv. Das hat viele junge Leute nach Schönderling gelockt und das war auch immer wirklich super organisiert und da haben sie sich echt viel Mühe gemacht. Ja, mal schauen, vielleicht wird es wieder auferlebt.
Ich fand's ja oder finde es immer noch sympathisch, dass das Ganze dann bei euch Klangspiel heißt und nicht irgendwie einen Anglizismus im Namen hat, sondern ganz rein Klangspiel, finde ich gut.
Ja, vielleicht gibt es ja noch eine fränkische Abwandlung. Wie würde das im fränkischen Slang heißen? Da seid ihr die Spezialisten.
Boah, schwierig. Schwierig. Sowas.
Alex, nächste Frage.
Ja, also
keine Ahnung.
Genau. Hot Take für euch.
Genau. Ja, Hot Take für uns, genau.
Wo sind wir jetzt hingekommen? Ja. Wir sind doch nicht die Befragten. Geht schon wieder los mit den Schiedsrichtern hier. Kommt man schon wieder unter Druck?
Ja, es ist Delegieren gewohnt.
Ja, genau. Ja,
man merkt's.
Ja, starten wir mal. Wir haben natürlich auch ein paar Themen, die wir gern mit dir besprechen wollen. An dieser Stelle auch jetzt erst nochmal von uns offiziell herzlichen Glückwunsch zur Wahl des Schiedsrichterobmanns hier in der Schiedsrichtergruppe Bad Kissingen.
Vielen Dank.
Hast du dich schon eingelebt?
Ich habe mich gut eingelebt. Ich hatte aber auch natürlich einen guten Start, weil unser bisheriger Obmann und jetzt Ehrenobmann Alexander Arnold mich da wirklich mit an der Hand genommen hat und mich unterstützt hat. Und da auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank an dich, Alex. Toller Job.
Ich habe jetzt in der Vorbereitung habe ich überlegt und weißt du noch, wann wir uns das erste Mal getroffen haben? Kannst du dich noch daran erinnern?
Es wird lang her gewesen sein, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ne? Ja, ich weiß es noch ziemlich genau und zwar war das beim Großgemeindepokal, damals in Stangenrot ausgetragen, Großgemeindepokal Burkhardroth. Da hat die erste Mannschaft TSV Wolbach gegen die zweite Mannschaft TSV Wolbach im Finale, ich meine 9-1 gewonnen, das müsste da gewesen sein. Also war ganz sicher in Stangenrot, das weiß ich. Und ich war während des Spiels irgendwie in die Fänge vom Lupper Weisenseel und vom Robert Hammer geraten. Und die haben dann gesagt, mal gucken, was der Schab heute macht. Und er gesagt, und jetzt hau der erste Mal ab nach Norwegen. Da hat so irgendwie ein Auslandssemester. Einmal kurz verschluckt.
Wann war das ungefähr?
Mein Auslandssemester war September 2021 bis zum Frühjahr 2022.
Okay, das war also noch so wirklich in der Corona-Zeit.
Genau, das war spannend, weil die Restriktionen damals in Norwegen nicht ansatzweise so streng waren wie hier in Deutschland. Und da war das schon so ein richtiges Freiheitsgefühl, was man dann dort oben in Skandinavien erleben
kann
konnte.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Und auch mit der Maskenpflicht, das wurde da alles lockere gehandhabt. Natürlich auch unter der Tatsache, dass es dort einfach weniger Einwohner auf ungefähr einer ähnlichen Fläche gab wie Deutschland. Und deswegen waren die Restriktionen da deutlich geringer und das war wirklich eine richtig tolle Zeit, die ich da hatte, ja.
Alex, geht's wieder oder soll ich noch übernehmen?
Das ist mir auch noch nie passiert. Mach du mal.
Wir haben erfahren, Conny, dass du in Würzburg lebst. Jetzt mit deinem neuen Amt als Obmann stelle ich mir nicht so einfach vor, das Ganze zu organisieren.
Ja, ist tatsächlich herausfordernd, aber ich denke, mein Job in der IT kommt mir da zugute, dass wir auch einige Inhalte dort remote abhalten können. Wir versuchen dann natürlich den perfekten Mix irgendwie herzustellen, dass wir nicht alles nur digital machen, sondern natürlich auch noch Veranstaltungen in Präsenz abhalten. Aber gerade mit meinem jungen Team in der Vorstandschaft ist es wirklich auch eine super Arbeitsweise. Der eine schaltet sich aus Bamberg dazu, der andere aus Ramsthal, der andere aus Bad Kissing. Und so können wir da auch asynchron einfach super Sachen organisieren und kommunizieren. Also das klappt echt gut.
Was benutzt ihr dann da? Irgendwie Teams oder welches?
Ja, wir benutzen Teams. Ab dem Verbandstag, der dieses Jahr stattfinden wird, wird auch im Bayerischen Fußballverband Microsoft Office ausgerollt. Das heißt, alle Funktionäre bekommen dann auch einen Zugang für die Office-Anwendung, also auch für Teams und Word und Excel. Und da können wir dann noch effizienter gemeinsam modern auch zusammenarbeiten.
Wo liegen, als ob man eigentlich jetzt seine Schwerpunkte? Ich könnte mir natürlich vorstellen, auf den Nachwuchs. Du hast ihn jetzt auch schon mal genannt. Gibt es noch andere Schwerpunkte?
Grundsätzlich ist es mal so, dass ich als Obmann erstmal den Spielbetrieb sicherstellen muss, dass ich dafür sorgen muss, dass die Spiele, die uns im System zugeteilt sind, dass wir die oder dass ich die mit Schiedsrichtern besetze. Genauso wichtig ist es natürlich auch junge Schiedsrichter zu fördern, aber auch die erfahrenen Schiedsrichter der Gruppe bei Laune zu halten und denen auch noch was bieten zu können. Und natürlich schaffe ich das nicht nur allein. Das wäre unmöglich. Das wäre ein Vollzeitjob. Das funktioniert mit einem richtig guten Team, das ich habe. Und ich bin dann einfach nur noch da, um da ein bisschen die Probleme aus der Welt zu schaffen, auch vielleicht mal hier Rede und Antwort zu stehen und auch im Podcast oder mal den ein oder anderen Verbandstag oder Bezirkstag zu besuchen. Also ich halte mich da größtenteils raus aus dem operativen Geschäft, überlasse es den Profis in meinen Abteilungen, in meinen Ressorts und halte halt den Kopf hin, wenn was schief geht.
Also dann wirklich, dass du dann wirklich dann auch Verantwortung auch abgeben kannst, was dann eben elementar ist für deinen, ich nenne es einfach mal, Führungsstil.
Ja, definitiv. Das war am Anfang natürlich auch herausfordernd, weil man sich Sachen vorstellt, wie die abzulaufen haben. Aber wenn eine andere Person diese Aufgabe eben anders macht und auf einem anderen Weg zu dem Ziel kommt, dann ist es ja mindestens genauso gut. Und dann steht die Person ja auch hinter dieser Idee. Und dann durfte ich das lernen und habe es auch gelernt, dass es auch andere Wege gibt, um ein Ziel zu erreichen.
Dein Vorgänger war eben über viele Jahre der Alex Arnold. Konnte der Alex loslassen?
Der Alex ist jetzt ja noch weiterhin Teil der Vorstandschaft als dritter Obmann und berät uns da noch. Er hat sich natürlich schon auch in einer gewissen Art und Weise aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, aber steht noch mit seiner Expertise, die er da ja tatsächlich auch innehat und auch nach den 12 Jahren innehat, noch zur Seite. Und ich habe aber schon auch das Gefühl, dass der Alex jetzt froh ist, dass andere junge Leute in der ersten Reihe stehen und Entscheidungen treffen und er sich im Hintergrund noch eben beratend zur Seite stehen kann und da seine Expertise noch mit an die Hand gibt.
Du hast dein Team erwähnt und auch gelobt. Das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, dass du überhaupt noch selber als Schiedsrichter aktiv sein kannst. Pfeifst Landesliga, bist als Assistent in der Bayernliga aktiv. Wenn man dann die weiß, was da für Fahrtstrecken auf einen warten können, sonst geht es gar nicht wenn du kein funktionierendes Team hinten dran hättest.
Ja, definitiv. Also ohne das Team wird es nicht gehen. Was aber auch immer wieder praktisch ist an langen Auswärtsfahrten, man muss dann, als ob man ja doch recht viel telefonieren und den ein oder anderen Brand löschen. Ist es jetzt vielleicht mit einem jüngeren, mit einem erfahreneren Schiedsrichter, vielleicht mal mit dem Sportgericht oder mit dem Staffelleiter, dann kann man die Fahrten doch immer recht gut nutzen, um dann die Gespräche zu führen. Und das ist auch wirklich so eine Sache bei uns, wenn wir im Auto sitzen, dann ist es nur selten so, dass mal ein Podcast oder eine Spotify-Playlist läuft, sondern dann sind doch meistens irgendwelche Schiedsrichter in der Leitung.
Das heißt, dann fährst du dann meistens nicht, weil du so viel telefonieren musst, oder?
Ja, wir haben das Glück, eine Freisprecherinrichtung zu haben, also okay. Dann gibt's dann meistens Telefonkonferenzen im Auto.
So, ich lebe jetzt auch wieder. Das ist mir auch noch nie passiert, dass ich dermaßen einen Anfall bekommen habe.
Alex hat uns was gehustet, Conny.
So sieht's aus. Aber ich bin wieder mit dabei. Du bist ja aus Schönderling gebürtig und hast auch beim FSV Fußball gespielt. Wie sieht's denn da momentan im Vereinsleben so aus? Gibt's noch irgendwo Spiele mit eurer SG mit Chondra, die in Schönderling stattfinden?
Es gibt noch Spiele, ja. Das sind aber lediglich die Spiele aus der zweiten Mannschaft, also von der Reserve, die auch teilweise hier in Schönderling stattfinden. Und wir machen uns natürlich stark, gerade in der Vereinsführung vom FSV, dass wir Spiele nach Schönderling bringen, um so auch wieder ein bisschen Leben, zumindest fußballerisch, in den Verein zu bringen.
Ansonsten noch weitere Aktivitäten im Verein oder ist er wirklich nur auf Fußball aufgebaut?
Wir haben den Fußball, natürlich auch unsere Schiedsrichter. Wir haben 3 Schiedsrichter beim FSV Schönderling. Das bin ich. Das ist der Tobias Fritz, der leider nicht mehr aktiv pfeift, sondern Beobachter ist bis zur Bezirksliga, und den Tizian Bitschonka, der auch für unsere Gruppe aktiv ist. Und dann haben wir ja nicht nur den Fußball, sondern wir haben noch verschiedenste andere Sachen, beispielsweise unsere Dancins, also das ist so eine Tanzgarde, so eine Tanzabteilung, die da auch jetzt am Fasching wieder viel auf die Beine gestellt hat, dass sich wirklich zeigen lässt, worauf man auch wirklich stolz sein kann. Und dann noch verschiedene andere Angebote für Jung und Alt. Und da ist auf jeden Fall was im Dorf geboten.
Okay. Du hattest, wenn ich richtig informiert bin, oder du hast beim FSV sogar einen offiziellen Posten inne. Hast du noch oder war das?
Das war, glaube ich, der Jugendleiter, Jugendabteilungsleiter. Den habe ich aber nicht mehr inne. Das ist auch, glaube ich, relativ lang her, dass ich das gemacht habe. Also es wird bestimmt auch schon so 6, 7 Jahre her sein. Das war damals unter dem Steffen Beck, aber den Posten habe ich nicht mehr inne.
Du bist ja quasi vorgeprägt, du hast dann den Stefan, deinen Vater, vorhin schon erwähnt, der ja mal Vorstand war.
Ja.
Also von daher musstest du ja irgendwie auch zum FSV kommen und auch da mit anpacken und Verantwortung übernehmen.
Ja, definitiv. Das war gesetzt.
Und uns kam noch zu Ohren, dass du dort auch mal als Quizmaster aufgetreten bist.
Bei irgendeiner Veranstaltung, aber das ist also das Netz.
Ihr habt ja wirklich überall eure Ohren und Augen. Das ist ja der Wahnsinn.
Erzähl mal.
Ja, das war letztes Jahr an der Jahreshauptversammlung. Ich wollte mir da mal was Spannendes überlegen, weil bei uns an der Jahreshauptversammlung ist es eben so, dass die einzelnen Abteilungen aus ihren Bereichen berichten. Und ich wollte das einfach ein bisschen spannender aufziehen. Ich wollte da mal was Interaktives machen, weil es dann doch so war, dass da auch viele ältere Kollegen dabei waren und ich wollte ihnen einfach so ein bisschen was zurückgeben, dass die da eine gute Zeit haben. Und dann habe ich mir ein Quiz überlegt und habe so ein paar Fragen mitgenommen, die dann mit ihrem Handy beantworten konnten.
Mhm.
Das ist, mir fällt es gerade nicht ein, wie die App heißt.
Gibt's so eine?
Auch nicht Menti, sondern... Oder Menti, ja. Doch, es kann vielleicht sogar Menti gewesen sein. Auf jeden Fall hatten sie dann im Handy die Möglichkeit, eben die Sachen dann anzuklicken. Und da waren beispielsweise so Fragen vertreten wie viele Schiedsrichter hat Schönderling, um mal reinzukommen. So leichte Fragen oder dann, wie viele rote Karten haben die Schönderlinger Schiedsrichter schon gezeigt oder wie viele gelbe Karten haben sie gezeigt? Was war die längste Entfernung?
Cool.
Wie viele Spiele haben die Schönderlinger Schiedsrichter schon gepfiffen? Und dann gab es für den, die Person, die da gewonnen hat, dann auch ein Set gelbe und rote Karten. Und das kam eigentlich ganz gut an. Und das ging jetzt auch dieses Jahr in die Fortsetzung. Da habe ich ein paar Videoszenen mitgebracht. Unter anderem das Tor vom Stefan Kießling, das Phantomtor,
ja.
Als der Felix Brüch damals gepfiffen hat und der das am Außennetz reingeköpft hat. Und das Video habe ich einmal gezeigt und dann habe ich eben um Handzeichen gebeten, wer denn der Meinung ist, dass das ein reguläres Tor war. Und nach einmal sehen hat wirklich jeder oder fast jeder die Hand gehoben. Und dann habe ich gesagt, naja, und jetzt schauen wir uns das mal in der Wiederholung an.
Ja, sehr gut.
Und dann haben die eben die Leute auch vom FSV ein Gespür dafür bekommen, was es heißt, eine Entscheidung in Sekundenbruchteilen zu treffen. Und da bin ich eben auch nochmal auf die Theorie eingegangen, wie eine Entscheidung zustande kommt, dass man eine Wahrnehmung hat, dass man das dann einordnet, bewertet, dann die Entscheidung trifft und umsetzt. Und dass es oftmals gar nicht so einfach ist. Und ich hatte noch 3, 4 mehr Szenen dabei und habe dann eben dann nochmal den Appell am Ende mit auf den Weg gegeben, dass man einfach ein bisschen mehr Verständnis haben sollte für die Schiedsrichter im Amateurbereich, weil die es wirklich nicht leicht haben und sich eine Menge Mühe geben und ihren Mann oder ihre Frau stehen. Und ich denke, das ist da auch in diesem Jahr ganz gut angekommen.
Du rennst bei mir da offene Türen ein und ich nehme an, beim Alex ist es genauso, weil die sind manchmal relativ tröge, solche Versammlungen und mit ein bisschen Fantasie kann man die dermaßen aufwerten, dass die Leute auch danach noch drüber sprechen und beim nächsten Mal vor allem wieder kommen.
Ja, definitiv.
Ich will mit dir natürlich auch mit dir reden, weil wir kennen uns ja tatsächlich von einer Radsportveranstaltung. Da ist ein bisschen auch ein Zufall dabei gewesen, aber kein Zufall ist, dass du wirklich auch gerne Fahrrad fährst.
Ja,
das kann auch mal länger sein, also nicht nur irgendwie von Schönderling nach Schondra, sondern du hast auch schon richtige Touren gemacht.
Ja, das hat mir auch so ein bisschen der Papa mit in die Wiege gelegt. Der ist ja auch begnadeter Radfahrer und wir haben da schon früher unsere ersten Touren gemacht. Ich kann mich daran erinnern, als ich dann das erste Rennrad mal bekommen habe, dann sind wir zusammen an die dänische Grenze zu einem Freund von Papa gefahren und da hat er mich, wie man jetzt so schön sagt, geinfluenzt, also beeinflusst. Und ja, seitdem mache ich das echt gerne und das ist ein schöner Ausgleich für mich, sowohl neben dem Fußball, aber auch neben der Arbeit vor dem Computer, also. Das macht richtig Laune.
Schon mal von Schönderling nach Würzburg gefahren, wo du lebst?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine schöne Runde, eine schöne Tour. Man muss halt immer gucken, wie man das Gepäck mitnimmt. Aber ich habe glücklicherweise meinen jüngeren Bruder, den Vinci, von dem ich mir auch immer mal wieder gerne Klamotten ausleihen darf. Also da habe ich sozusagen einen zweiten Kleiderschrank.
Wir hatten uns dann damals eben getroffen beim Rollenrennen in Oberleichtersbach. Aber dein bevorzugtes Fahrrad, gerade eben hast du schon das Rennrad genannt, hört sich so an, als ob du mehrere Räder haben könntest. In ja, Rhön braucht man auch ein Mountainbike.
Ja, ich hab das Privileg, mehrere Räder zu besitzen. Ja,
natürlich.
Ein Mountainbike natürlich für die Rhön, für die Berge, für die schwarzen Berge und ein Rennrad und ein Gravelbike.
Okay, aber ich nehme mal an, ohne E.
Noch mit Muskelkraft.
Sehr gut. Sehr gut.
Skifahren auch irgendwie mal ein Thema?
Ja, mache ich auch gerne. Haben wir auf dem Kreuzberg natürlich gelernt, auf dem Berg der Franken, als da noch regelmäßig Schnee lag. Nee, ursprünglich habe ich es auf dem Berghaus gelernt, mit dem Tellerlift. Das weiß ich noch, das waren schmerzhafte Erfahrungen. Aber ja, ich würde mich als soliden Skifahrer bezeichnen. Ich bin jetzt kein Marco Odermatt, aber es reicht, um runterzukommen und für den Après-Ski definitiv auch.
Also hören wir schon raus, dann, dass das auf alle Fälle alpin ist und kein Langlauf, das bist du noch zu jung.
Genau.
Und ein bisschen mehr Action.
Die Knie machen es noch mit.
Ja, sehr gut.
Gut, das kann ich so nicht bestätigen. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter zurück, oder nicht zurück, aber zum anderen Thema. Was, denke ich, in deiner Aufgabe auch nicht unwichtig ist. Wie gehst du eigentlich mit Kritik um?
Meinst du jetzt die Kritik auf dem Fußballplatz als Schiedsrichter oder in der Rolle des Schiedsrichters?
Ja, ja.
Ich würde schon sagen, dass ich jetzt nach 13 Jahren Schiedsrichter sein, ein Gespür dafür bekommen habe, dass es nicht eine Kritik an meiner Person ist, an mir als Conny, sondern an der Rolle des Schiedsrichters. Und das kann ich nachvollziehen, dass jemand nicht derselben Meinung ist wie der Schiedsrichter oder dass er dann Groll auf den Schiedsrichter hegt, weil oftmals auch das kritische Hinterfragen des eigenen Handelns irgendwie nicht stattfindet. Und es gibt ja nicht umsonst den Begriff der Vereinsbrille, die man aufhat. Das ist ja auch vollkommen okay und vollkommen richtig, dass man seine Farben da vorantreiben will. Aber man muss halt auch immer ein bisschen gucken, dass hinter dem Schiedsrichter auch ein Mensch steht und oftmals auch ein junger Mensch oder vielleicht auch ein Mensch, der mit Kritik nicht so gut umgehen kann und nicht so resilient ist. Aber ich habe da mittlerweile einen ganz guten Zugang dazu gefunden, weil ich das abgrenzen kann, dass das für mich nichts Persönliches ist, eine Kritik an meiner Person, sondern an der Rolle des Schiedsrichters, und davon kann ich mich auch gut abgrenzen. Und ich weiß meistens, dass es der Zuschauer, der jetzt reinschreit, dass ich ein Blinder bin, dass es der oftmals auch einfach nicht besser weiß. Und dann kann ich das auch schon nachvollziehen, okay, du hast es jetzt halt so gesehen, das ist vielleicht auch regeltechnisch nicht richtig oder du hast jetzt nicht die richtige Wahrnehmung gehabt. Ich nehme dir das jetzt nicht böse, dass du mich jetzt hier so und so betitelt hast.
Hast du dich schon mal selbst dabei erwischt, wenn du als Zuschauer vielleicht mal irgendwo warst, dass die Emotionen mit dir auch mal ein bisschen hochgekommen sind, weil vielleicht eine Entscheidung war, die du vielleicht als Schiedsrichter anders bewertet hast oder vielleicht auch vor deiner Zeit, als du so tief in dem Schiri-Thema drin warst?
Ja, natürlich. Also ich würde mich auch schon noch als impulsiven Charakter auf dem Fußballplatz als Fußballer bezeichnen, als Schiedsrichter nicht mehr. Das konnte ich ganz gut ablegen, aber der Wolfgang Schmidt hat mich früher mal gepfiffen bei einem U13 oder U15 Spiel.
Der Hasenbacher Wolfgang?
Ja, ja. Und da habe ich mich immer grün und blau geärgert, wirklich. Und auch dem Schiedsrichter dann gesagt, dass das nicht passt, wie er das so macht, obwohl ich das Problem war. Ich habe nicht richtig gespielt und ich habe den Ball nicht getroffen. Und da können wir beide jetzt drüber lachen. Und er sagt immer noch, oh Conny, damals, du warst so verbissen und du hast immer die Schuld bei den anderen gesucht. Hat halt alles seine Zeit.
Beim Wolfgang Schmidt muss man wissen, er ist unantastbar.
Ja,
er
ist sowieso. Ich
dachte, da ist ein Alphatier auf ein kommendes Alphatier damals gestoßen.
Also, der Wolfgang würde niemals irgendwie einen Fehler machen, von daher.
Nein, er ist ja schon
recht gewesen sein.
Aber mit Wolfgang kann man sehr viel Spaß haben.
Total.
Ja, definitiv, ja.
Total. Kritik habe ich auch einen kritischen Punkt von einem Arbeitskollegen bekommen, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich soll dich doch mal fragen, da gibt's doch tatsächlich Schiedsrichter, die ihre die Informationen im Ergebnisdienst in der App beim BFV immer da erst irgendwann in der Nacht reinschreiben. Und die Vereine werden doch dann teilweise wohl bestraft, wenn es nicht innerhalb von einer Stunde passiert ist. Haben dann so manche Schiri einfach, dürfen die sich Zeit lassen, bevor sie ihre Informationen da reinschreiben, den elektronischen Spielberichtsbogen?
Es gibt da eigentlich eine ganz elegante Lösung. Wenn ich als Schiedsrichter nicht den ESB unmittelbar nach dem Spiel fertigstellen kann, dann kann ich immer auf den Verein zugehen und kann ihn darum bitten, das Ergebnis zu melden. Dann ist zumindest das Ergebnis gemeldet und dann kann ich mir vielleicht für den Auffüllen des Spielberichtsbogens ein bisschen mehr Zeit lassen. Auch da muss man wieder Verständnis haben, weil es gibt viele erfahrenere Schiedsrichter und ältere Schiedsrichter, die nicht mit dem ESB aufgewachsen sind und die kennen das halt noch, dass sie es ausfüllen und an den Rainer schicken und so auch bei mir. Aber ja, wenn du das halt 30 Jahre lang nicht gemacht hast, dann tust du dir das schwer damit. Und dann haben die halt auch oftmals das Angebot von Kindern oder von Enkeln, die das dann halt daheim übernehmen. Aber das geht dann halt auch nicht unmittelbar, sondern dann muss man erst nach Hause fahren, dann muss man die Spielnotizkarte wieder hervorkramen, dann muss das Enkelkind oder der Sohn oder die Tochter Zeit dafür haben. Also das ist alles nicht so einfach. Da auch, ja, man muss einfach wieder, oder man sollte einfach ein bisschen Verständnis dafür haben und dann gibt's eben diesen eleganten Weg zu sagen, seid bitte so gut, ich tue mir schwer mit dem ESB, melde das Ergebnis für mich und ich trage das dann daheim nach.
Wenn wir jetzt aber auch nochmal bei dem Thema eben sind, wir haben es in unserem Intro ja auch schon thematisiert, wie sehr trifft dich das, vor allem die Kritik an Kollegen, wenn du vielleicht mal was mitbekommst in einem Spiel, in dem es, ja, wie will ich das sagen, aus dem Ruder gelaufen ist, aber in dem es heiß hergegangen ist. Wir hatten jetzt konkretes Beispiel mit Riedenberg neulich gegen Unterertal. Da gab es ja einige Platzverweise und da wurde natürlich auch kontrovers diskutiert über den Schiedsrichter. Trifft dich sowas oder versuchst du das irgendwie zu verstehen?
Ja, also ich tue mir natürlich schwer, da irgendwie so ein Urteil zu fällen, weil ich selber nicht vor Ort war. Und das würde ich auch jetzt an der Stelle auch jedem empfehlen, der nicht vor Ort war und sich ein Urteil über den Schiedsrichter oder über die Platzverweise erlauben möchte. Das ist einfach schwierig, weil man das selbst nicht einschätzen kann. Und gerade als Schiedsrichter über andere Schiedsrichter zu urteilen, wenn man selbst nicht vor Ort war, ist schwierig. Und selbst auch dann, wenn man vor Ort ist, sollte man sich immer seiner Zunft treu zeigen. Es kann immer mal passieren, dass ein Schiedsrichter einen schlechten Tag hat. Und es kann auch sein, dass sich vielleicht ein Schiedsrichter aufgrund von Erfahrungen, die er mit einer Mannschaft gemacht hat, vielleicht emotional zu Sachen hinreißen lässt, die er ohne diese Vorgeschichte vielleicht nicht hätte gemacht. Und ja, was da in Riedenberg passiert ist, das ist mir natürlich auch aufgefallen. Ich habe da auch ein paar Infos dann noch bekommen und auch ein paar Beschwerden über die Ansetzung. Aber grundsätzlich denke ich, dass man dass man dann am Ende darüber sprechen muss, das dann vielleicht auch intern innerhalb der Schiedsrichter, aber auch vielleicht an einem Tisch mal mit der Mannschaft, nachdem die emotionale Phase rum ist, vielleicht mal aufarbeitet, sich in die Augen schaut, sagt, okay, da hat vielleicht was nicht geklappt, da habe ich mich vielleicht emotionalisieren lassen, ihr seid mit einer emotionalen Last in diese Partie gegangen und dann denke ich, kann man das dann auch wieder ad acta legen.
Als ich mit dem Fußballspielen angefangen habe, und das hat Bestand gehabt für viele Jahrzehnte, hatte der Schiedsrichter gehabt eine gelbe Karte, eine rote Karte, eine Pfeife und einen Bleistift meistens oder einen Kugelschreiber. Und wenn jetzt du Landesliga aufwärts unterwegs bist, hast du so viel mehr Material dabei. Zähl doch mal auf, was ist denn da alles dazugekommen? Hast du auch ein Spray dabei mittlerweile bei deinen Spielen?
Ja, ich habe auch ein Freistoßspray dabei und das habe ja nicht nur ich, sondern auch mein Assistent, also mein erster Schiedsrichterassistent. Ich habe ja zwei. Der erste ist immer der auf Seiten der Trainerbänke steht.
Der hat auch eins dabei?
Der hat auch einen Ersatz für mich dabei, falls ich so viel sprühen muss, wenn es leer ist, dann gehe ich raus zu ihm und hol mir den Nachschub. Und dann natürlich das Headset, was uns da wirklich erleichtert bei der Entscheidungsfindung, weil sonst haben wir Entscheidungen getroffen aufgrund der Wahrnehmung von zwei Augen. Wir konnten uns natürlich noch abstimmen, ja. Das ging dann aber meistens auch nur mit irgendwelchen versteckten Zeichen. So können wir einfach über die Stimme unmittelbar Entscheidungen mit sechs Augen treffen, aus verschiedenen Blickwinkeln. Und das macht halt die Entscheidungsqualität deutlich besser. Und ja, dann darf natürlich noch der Pulsgurt und der Fitness-Tracker nicht fehlen. Man will ja danach noch wissen, wie viel man gelaufen ist und in welchen Herzfrequenzzonen man unterwegs war. Und ja, sonst die üblichen Sachen halt, gelbe, rote Karte, Pfeife, der eine oder andere hat noch einen Glücksbringer dabei, das habe ich jetzt nicht, aber unser Ehrenobmann Alex, der hatte immer noch ein Taschentuch in seiner Hosentasche, also das war für ihn so Gesetz, dass er das mitnimmt.
Ist das dann, also ein bisschen konstruiert, aber du bist ein sportlicher Typ. Wetter ist schön, heute laufe ich mal ein bisschen mehr, wo ich vielleicht gar nicht laufen müsste. Ich fühle mich gut oder spielt es dann keine Rolle, dass man sagt, jetzt treibe ich mal meinen Puls oder meine die Kilometerzahl mal richtig hoch?
Also da ist man eher so sachlich, zumindest ich. Wenn ich laufen muss, dann laufe ich. Wenn ich nicht laufen muss, dann laufe ich nicht. Also ich gehe da keine unnötigen Wege und sehe das jetzt als nochmal ein extra Trainingsreiz, sondern wenn das Spiel flott ist, und ich war jetzt beispielsweise letzten Freitag in der Landesliga bei Don Bosco Bamberg gegen die Freien Turner Schweinfurt, und das war wirklich auch mit dem Göttler und mit dem Pop vorne im Sturm auf beiden Seiten ein flottes Spiel auf dem Kunstrasenplatz in Bamberg, und da ist man schon auch froh, wenn man dann mal bei der Ecke mal durchschnaufen kann. Also da nimmt man auch jede Pause gerne mit, gerade wenn es schnell ist.
Wo bewahrst du das alles auf? Gibt es dann einen Schiedsrichter-Tresor bei dir zu Hause oder eine Kiste? Oder
ich glaube, es ist im Auto? Keiner, dass meine Sachen so wertvoll sind. die will keiner mitnehmen.
Ja, was du vorhin vergessen hast, Jürgen, zu deiner Zeit, da hat der Schiedsrichter auch eine Montur gehabt, die war schwarz.
Ja, das stimmt.
Heute hat der ja eine größere Auswahl.
Richtig, durchaus modischer geworden. Ja. Aber ich wollte mal kurz auf das Headset eingehen. Ich finde die Wahrnehmung auch bei den Zuschauern hochinteressant, weil am Anfang, glaube ich, haben viele gesagt, was ist denn das für eine wichtige Tuerei? Aber als Zuschauer, man kann sich da, und man sieht es ja auch, ist es so viel, ein dermaßen Mehrwert, um ein Spiel ordentlich zu leiten. Also von daher sage ich auch, wenn man sich das in irgendeiner Form leisten kann, wenn das möglich ist, ist das ja super.
Das wird ja erst dann auch richtig auffällig, wenn mal ein Schiedsrichter gespannt wieder ohne Headset pfeift. Und dann beispielsweise Sachen passieren, knifflige Situationen beim Abseits, wo ich einfach nochmal in die Abstimmung gehen muss. Ist jetzt beispielsweise der Stürmer strafbar, greift er ein, hat er einen Impact, also einen Einfluss auf den Verteidiger, oder Vergehen hinter dem Rücken, oder Situationen Notbremse, ja oder nein, konnte noch ein Spieler von der Seite eingreifen. Das ist ja alles was zu einer besseren Entscheidungsqualität führt durch das Headset. Und das fällt oftmals dann auch den Zuschauern erst wieder auf, wenn sie den Schiedsrichter ohne Headset mit seinen Assistenten abstimmen sehen, ja.
Ist das mit dem Headset, ist das eigentlich Pflicht, oder könnte ich als Schiedsrichter, ist ja, glaube ich, ab Bezirksliga aufwärts, ne? Im Gespann. Oder könnte ich sagen, pass auf, ich mag das überhaupt nicht, ich lasse es weg.
Das ist jedem Schiedsrichter selbst überlassen. Man muss halt auch sagen, dass man einen Wettbewerbsnachteil hat, wenn man ohne Headset pfeift. Weil oft, also in den meisten Fällen, zumindest in der höchsten Spielklasse eines Schiedsrichters, wird man beobachtet. Das heißt, jemand steht draußen und beurteilt die Leistung nach verschiedenen Kriterien. Und wenn ich dann einen Schiedsrichter habe, der ein Headset hat und die Entscheidungsqualität besser wird, dann ist es natürlich mein Maßstab. Mhm. Und wenn ich dann einen Schiedsrichter habe, der kein Headset hat, der einfach vielleicht auch mal Entscheidungen nicht mit dieser Qualität treffen kann, dann habe ich einfach als Schiedsrichter einen Wettbewerbsnachteil dem anderen Schiedsrichter gegenüber. Und irgendwo ist es dann ja auch ein Leistungsgedanke. Ich möchte auch am Ende der Saison oben stehen, um in die nächsthöhere Liga aufzusteigen. Und deswegen denke ich, stellt sich diese Frage einfach nicht mehr, ob man ein Headset nimmt oder nicht, sondern wenn ich es jetzt nehmen darf, ab einer gewissen Spielklasse, dann nehme ich das auch.
Was mir in letzter Zeit so ein bisschen aufgefallen ist, ich bin ja öfter mal so in den A-Klassen hier in der Region unterwegs, da ist mir aufgefallen, dass teilweise Schiedsrichter eingeteilt sind, die ich dann vom Namen her gar nicht kenne und dann mal ein bisschen suchen anfange, und die kommen dann teilweise aus angrenzenden oder weiter entfernteren Schiedsrichtergruppen, also hab's schon erlebt, aus dem Hessischen war schon mal jemand da bei uns, oder auch irgendwie aus den Haßbergen oder sowas. Und jetzt haben wir aber eigentlich gefühlt deutlich mehr heimischen Schiedsrichternachwuchs. Also kommt mir so vor, als ob wir sehr viele Junge momentan haben. Vielleicht kannst du da auch unsere Zuhörer mal ein bisschen aufklären, woher das kommt, dass dann plötzlich nach, keine Ahnung, in Örberg ein Schiedsrichter steht, der aus irgendwie den Haßbergen kommt zum Beispiel.
Ja, wir versuchen zumindest bei der Ansetzung das immer so zu machen, dass wir Interessenskonflikten da irgendwie aus dem Weg gehen oder irgendwelchen Problemen, die dann im Nachhinein entstehen können. Wenn ich jetzt beispielsweise dort vielleicht eine SG habe, für den Verein, für den ich pfeife, oder das sind irgendwie nur 10 oder 15 Kilometer entfernt, dann ist es natürlich für einen Verein schön, weil die Schiedsrichterkosten geringer sind. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber wir müssen natürlich auch immer ein bisschen unsere Schiedsrichter schützen. Gerade wenn es da vielleicht persönliche Verbindungen gibt oder man in dem Dorf Bekannte, Verwandte oder Freunde hat, dann sehen wir das als Einteil und als Gruppenführung so, dass wir die Schiedsrichter eher schützen, wenn wir die ein bisschen weiter wegschicken, weil dann dort dieser persönliche Kontakt nicht so stark ist, weil das doch immer ein bisschen konkurriert. Die Rolle des Schiedsrichters, der das Regelwerk umsetzen muss, der dafür sorgen muss, dass das Spiel gut über die Bühne läuft, und der persönliche Kontakt. Und um da so ein bisschen den Interessenskonflikt unserer Schiedsrichter dann eben nicht unnötig groß zu machen, versuchen wir eben da einen Weg zu finden mit der nötigen Distanz, aber eben auch nicht so, dass die Kosten für die Vereine explodieren.
Da höre ich aber auch schon so ein bisschen raus, dass du das schon auch drauf angewiesen bist, dass dann der ein oder andere Schiedsrichter auch sagt, du, lass mich da mal lieber weg.
Davon leben wir ja, von dem Feedback unserer Schiedsrichter. Oftmals wissen wir auch gar nicht, wenn wir jetzt einen Neulingskurs abgehalten haben, mit wem der Verein, für den der Schiedsrichter pfeift, jetzt in der Spielgemeinschaft ist. So, gerade wenn wir jetzt, als wir jetzt neu ins Amt gekommen sind, dann lernst du da auch erst dazu. Und oftmals wissen wir das nicht, dann teilen wir den Schiedsrichter vielleicht ein. Er denkt sich, ja, die Ansätze haben sich schon was dabei gedacht, ich pfeife das jetzt. Dann kommt es zu Problemen, weil er vielleicht mit den Leuten in die Schule geht oder die aus demselben Dorf kommen. Und dann haben wir den Salat. Und da sind wir auch auf jeden Fall immer auf das Feedback unserer Schiedsrichter angewiesen, dass die uns sowas mitteilen. Dann können wir das natürlich berücksichtigen. Wir können auch sowas im Spiel-Plus-System bei den Ansetzungen berücksichtigen, dass die für solche Vereine gar nicht erst in Betracht gezogen werden.
Du hattest dann ja vorhin schon erwähnt, dass du natürlich mit Kritik leben musst, die Kritik nicht zu nahe an dich herankommen lassen darfst. Gab es auch mal schon irgendeinen Spruch, wo du sagst danach, also das habe ich ja noch nicht gehört, das war ja richtig kreativ, das war richtig gut.
Gab es
was, wo du dich erinnerst?
Da gibt es viele Sachen, aber an eine Sache, die ich mich noch bestens erinnere, ist, da habe ich... Ich weiß nicht, ob das Kreisklasse oder Kreisliga war in meinen anfänglichen Zeiten, in Reichenbach gepfiffen. Und da ist ja dieser glorreiche Balkon, wo die ganzen Profischiedsrichter und Nationaltrainer stehen. Und da hatte ich ein gelbes Trikot an. Und dann bin ich in die Halbzeit gelaufen und ich war eigentlich zufrieden mit meiner Leistung. Ich hatte auch das Gefühl, dass die 22 Mann auf dem Platz mich okay fanden. Und dann ist wirklich so im Rentner der Spruch rausgerutscht, aus welchem Zoo ich Papagei denn entflohen bin. Und da muss ich sagen, also diese Kreativität hätte ich von der Person jetzt nicht erwartet.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Fußball ist mehr als Training. Es ist Teamgeist, Fokus und Vorbereitung. Genau dafür steht Camp 11. Dein Team, dein Trainingslager. Professionell geplante Fußballtrainingslager, individuell, unkompliziert und mit echtem Verständnis für den Sport. Kein Stress, kein Umweg. Du erreichst uns direkt per Mail, Instagram oder WhatsApp. Camp 11. Dein Team, dein Trainingslager aus Schweinfurt.
Wir nähern uns dem Ende, Conny, und in unserem neuen Konzept machen wir zum Schluss nochmal 3 Impeckler. Das heißt, wir haben nochmal 3 Fragen an dich, wo wir uns sehr freuen würden, wenn du da drauf nochmal eine kurze, knackige Antwort hast. Welche Schlagzeile würdest du denn gern mal über dich oder über die Schiedsrichter lesen?
Die Schiedsrichtergruppe Bad Kissingen unter der Führung von Konstantin Schaab nominiert erstmalig Anton Mutig für die Bundesliga DFB Erste Liga.
Nehmen wir.
Wen, du bist natürlich bestens vernetzt und kennst dich aus, wen sollten wir unbedingt mal hier in unser Stannenzeltstudio einladen? Außer am Anton Mutig.
Ja, den Anton, aber den hat man ja schon. Es muss ja auf jeden Fall was mit Fußball zu tun haben, richtig?
Ja, wäre nicht verkehrt.
Ja, unseren Bezirksschiedsrichterobmann, den Michael Walder vom SC Dübbach, der hat auf jeden Fall auch spannende Einblicke, gerade was es zu der Schnittstelle von den Kreisen, von den Schiedsrichtergruppen hin zum Verband. Und der hat natürlich auch die ein oder andere Anekdote aus seinen früheren Schiedsrichterzeiten zu erzählen. Und da bin ich mir sicher, dass ihr bestimmt auch eine Menge lachen würdet, wenn der Michael da vor Ort ist.
Gute Idee, Michael.
Und last but not least, uns würde interessieren, wer dein berühmtester Handykontakt ist.
Meine Freundin.
Ah, sehr, sehr diplomatisch. Sehr diplomatisch, das ist immer ganz gut. Kannst heute Abend heimkommen. Ja, Conny, vielen Dank. Es hat uns sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier zu uns ins Studio gekommen bist und mich auch gerettet hast mit deinem Wasser, weil ansonsten könnte ich wahrscheinlich bis jetzt von meinem Hustenanfall immer noch nicht mehr reden. Also herzlichen Dank, dass ihr das so gut überbrückt habt. Und ja, dir weiterhin alles Gute in deinem Amt und natürlich sportlich in der Schiedsrichterei oder vielleicht auch wieder auf dem Fußballplatz. In der Zukunft alles Gute.
Vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
So, jetzt, nachdem es allen die Stimme bald verschlagen hat,
jetzt hat mich erwischt.
Genau. Ja, das war's mit der Folge 85 von Du Holst, der Röner Fußball-Podcast. Wir hatten sehr viel Spaß hier im Studio, trotz der ganzen Husterei. Schaut wieder vorbei auf unseren Social-Media-Kanälen oder auch bei den entsprechenden Podcast-Plattformen. Wir freuen uns da nach wie vor über Bewertungen. Das macht uns ein bisschen sichtbarer, damit wir weiterhin der beliebteste Fußball-Podcast hier im Norden Bayerns sind. Wage ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster zu lehnen. Und natürlich vergesst bitte nicht, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.